wenn ich anglikanische Verhältnisse positiv deute und positiv aufnehme, dann hat die Church of England auch immer mit sehr großen Unterschieden innerhalb ihrer Kirche leben können. Und das ist, glaube ich, ja ein Modell, das sich die römisch-katholische Kirche auch aufgreifen kann, dass in manchen Teilen der Weltkirche andere Regeln gelten als eben in anderen Teilen.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Wie real sind Ängste vor einer Kirchenspaltung? Im Gespräch mit dem Kirchenhistoriker Volker Leppin. Das hier ist mit Herz und Haltung, der Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herde-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze, herzlich willkommen. Wenn es um Reformbewegungen in der Kirche geht, wird schnell vor einer weiteren Kirchenspaltung gewarnt. Doch wie real sind solche Ängste und was macht überhaupt eine Kirchenspaltung aus? Darüber hat mein Kollege Stefan Ort von der Herder-Korrespondenz mit Volker Leppin gesprochen, der als Kirchenhistoriker Experte für Kirchenspaltungen ist und im Maiheft der Herder-Korrespondenz einen vielbeachteten Artikel dazu verfasst hat. Leppin betont, die Geschichte offenbart ein vielschichtiges Bild. Oft genug geht es nicht um Glaubensfragen, sondern um politische oder andere Interessen. Das war bei der Trennung der West- von der Ostkirche so. Und auch die Scheidung in Katholiken und Protestanten durch Martin Luther und die anderen Reformatoren war mehr als ein Jahrzehnt keineswegs eine ausgemachte Sache. Was folgt daraus zum einen für die Perspektiven der Ökumene zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche heute? Und was bedeutet es für die katholische Kirche selbst, in der ja derzeit viel um Reformen gestritten wird? Volker Leppin über die Ängste vor einer Kirchenspaltung. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Herr Professor Leppin, in der katholischen Kirche wurde in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder davor gewarnt, dass es zu einem Schisma kommen könne. Als Kirchenhistoriker sind Sie gewissermaßen Experte für Kirchenspaltungen. Was macht denn aus Ihrer Sicht eine Kirchenspaltung aus?
Ja, zunächst muss ich natürlich sagen, als Kirchenhistoriker habe ich zum Glück auch mit Versöhnungen zu tun, aber natürlich zum größten Teil auch mit Spaltungen. Im Grunde unterscheiden wir ja verschiedene Ebenen. Wenn wir vom Schisma sprechen, dann ist es wirklich die organisatorische Trennung, die ja gar nicht mal zwingend mit inhaltlichen Fragen einhergehen muss. Und wenn sie mit inhaltlichen Fragen einhergeht, dann sind sie für uns oft im Nachhinein gar nicht so in ihrem Gewicht nachvollziehbar. Die große Trennung zwischen Ostkirche und Westkirche hing an relativ kleinen, detaillierten Fragen, Fastenregelungen, das Gewichtigste, eine bestimmte Formulierung im Glaubensbekenntnis, aber hat zu einer organisatorischen Trennung geführt. Das macht zunächst mal das Schisma aus und dann spielen eben neben den Lehrfragen politische Fragen hinein, da spielen Interessen hinein. Und es ist dann auch immer die Frage, wer sagt eigentlich, wer hat sich hier von wem abgespalten? Und da fangen unsere Interpretationswege eben an, zu sagen, wer ist hier Täter und wer ist derjenige, der irgendetwas hinnehmen muss.
Und gibt es so typische Muster bei den Auseinandersetzungen, die dann zu einer Trennung führen?
Das Muster ist eigentlich, dass Einzelfragen zu Grundsatzfragen hochstilisiert werden. Also wenn ich an dem für mich als evangelischen Kirchenhistoriker natürlich nächstliegenden Modell vorgehe, bei der Reformation steigert sich im Grunde ein Reformprozess, ein aus mystischen Überlegungen angestoßener Wille, dass die Frömmigkeit intensiviert wird, dazu, dass bestimmte Knackpunkte benannt werden und dann eben auch von beiden Seiten, der Knackpunkt von reformatorischer Seite, der sich aber erst im Laufe der Zeit herausbildete, ist die Rechtfertigungslehre, in der es darum geht, aus Gnade allein und durch den Glauben allein wird der Mensch gerechtfertigt. Das rückt mit einmal in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Aus katholischer Sicht kann man eher sagen, das ist ein interessanter, wichtiger Punkt, über den man unterschiedlicher Ansicht sein kann, der in einem großen Lehrgebäude eine bestimmte Stelle hat. Reformatorisch rückt er in die Mitte. Und das sind solche Prozesse, die man beobachten kann, dass ein Unterscheidungsmerkmal zu dem Unterscheidungsmerkmal schlechthin gemacht wird.
Da würde ich jetzt gerne einfach mal nachfragen, ab wann war denn jetzt konkret im Fall Martin Luther eine Kirchenspaltung absehbar? Das war ja letztlich doch ein Prozess, der sich ziemlich lange hingezogen hat.
Na, es gibt ja die klugen Leute, die das immer schon meinen, sehr rechtzeitig zu wissen. Das ist im Falle der Reformation Kardinal Cajetan gewesen, der sehr früh schon 1518 Martin Luther verhört hat und schon vorher sagte, das, was der da schreibt, das heißt, eine neue Kirche zu bauen. Ob er wirklich was abgesehen hat, ist dann eben die Frage. Im Nachhinein sagt man gerne, dass das war der Prophet, der das schon immer wusste. Im Vollzug des Prozesses muss man eher sagen, er hat nun von seiner Seite etwas in den Mittelpunkt gerückt. Er hat das Bußverständnis, wie Luther es formuliert hat, als eine Auflösung des Sakramentes, damit eine Auflösung der priesterlichen Hierarchie gesehen. Und darin sah er dann den Gedanken, dass eine neue Kirche gebaut wird. Wäre er nicht mit dieser Vorstellung in das Verhör Luthers gegangen, dass der da eine neue Kirche bauen will, vielleicht hätte er auch sehr viel mehr Kompromissmöglichkeiten gesehen. Vielleicht hätte er sehr viel stärker daran gebaut, dass die Kirche so, wie sie ist, sich verändert, denn das war das, was Luther zu dem Zeitpunkt noch wollte.
Ja, gab es gerade mit Blick darauf, was Luther wollte, nicht auch noch sowas wie Wellenbewegungen in den Jahren danach, wo immer wieder auch eine Annäherung möglich schien? Oder gut, was heißt Annäherung, dass es eben gar nicht zu der Spaltung kommt?
Es hängt immer sehr stark auch von den Akteuren ab. Wenn wir über Martin Luther reden, reden wir vielleicht nicht über den kompromissbereitesten unter den Reformatoren. Aber wenn man Personen wie Philipp Melanchthon nimmt, Martin Bucer, dann hat man Personen, die lange darum gerungen haben, die Spaltung zu verhindern. In wenigen Jahren werden wir das große Jubiläum der Confessio Augustana, des Augsburger Bekenntnisses, feiern. 1530 wurde das vorgelegt von den evangelischen Ständen, formuliert von Philipp Melanchthon. Das ist ein Text, der Kompromiss sucht. Der sagt, guck mal, in so vielen Dingen sind wir einig. 21er Artikel, auf die wir uns einigen könnten. Und an 7 Artikeln haben wir bestimmte Schwierigkeiten. Das ist ein ökumenisches Angebot. Und von der anderen Seite kommt jemand wie Erasmus, der sagt, überlegen wir doch jetzt nochmal, was ist grundsätzlich Gemeinsames und was sind Unterschiede und kann man nicht auf der Grundlage dieses Gemeinsamen auch eine Verständigung finden? Also es gibt auf beiden Seiten immer diejenigen, die danach suchen, die Gewichtung so vorzunehmen, dass man das Gemeinsame als etwas nimmt, was Spaltung verhindert. Und es gibt immer diejenigen, die das Unterscheidende so stark in den Vordergrund rücken, dass es aussieht, als wäre eine Spaltung unvermeidlich.
Und was war dann nach 1530 ausschlaggebend, dass das eben nicht gefruchtet hat, das Versöhnungsangebot?
Naja, es ist immer gut, den Namen Johannes Eck zu nennen, der von der Altgläubigerseite sehr massiv gegen diese Confessio Augustana sich geäußert hat, schon auch theologisch reflektiert, aber der eben in einer Theologenkommission, die dann 1530 eingesetzt wurde, im Grunde dazu beigetragen hat, dass von altgläubiger Seite gesagt wurde, nein, das können wir nicht akzeptieren, das hing an Fragen des Amtes in der Kirche damals schon, das hing an Fragen der Sakramente, noch gar nicht so sehr am Papstamt, weil das gar nicht in der Confessio Augustana thematisiert war. Und letztlich ist dann auf politischer Seite durch den Reichstag entschieden worden, nein, das akzeptieren wir nicht als eine Auslegung des katholischen Glaubens, wie man das Augsburger Bekenntnis auch verstehen könnte, sondern wir sehen es als eine Abweichung von dem wahren katholischen Glauben. Und dann spitzte sich die politische Lage so zu, dass sich militärische Bündnisse gebildet haben und dann schließlich 15 Jahre später tatsächlich auch Krieg geführt wurde um die Konfession.
Jetzt eine provokante Frage an den Protestanten. Hat durch die Reformation nicht etwas stattgefunden, was sich dann in den Jahrhunderten danach immer wieder vollzogen hat? Immer weitere sozusagen Aufspaltungen von Kirchen? Gerade im protestantischen Bereich ist das ja durchaus zu beobachten, dass es immer weitere Abspaltungen gab. Oder sehen Sie das anders?
Man kann natürlich auch sagen, es ist eine Vervielfältigung des Bildes vom Christentum. Also sozusagen, man kann das Ganze auch so zeichnen, von Gott zu reden ist schwierig für uns Menschen. Und jede Weise, Gott in irgendwelche dogmatischen Gehäuse zu bringen, ist immer verkürzend. Und auf evangelischer Seite haben wir vielleicht ein besonderes Bewusstsein dafür, dass da etwas verkürzend ist. Und dann werden neue kirchliche Gestalten formiert wieder um bestimmte Themen herum. Ein klassisches Thema, was im Protestantismus zur weiteren Aufteilung geführt hat, ist die Frage der Kindertaufe, bei der von täuferischer Seite ja zu Recht die Frage gestellt wurde, was ist denn jetzt eigentlich die biblische Grundlage für die Kindertaufe? Und man dann aufgrund dessen sich gelöst hat von den großen Kirchen. Aber vielleicht insgesamt dann in einer Bewegung, die sich stärker eben der Grenzen des Sagbaren bewusst war. Evangelische Kirchen neigen immer dazu, relativ wenig dogmatisch festzuschreiben. Wenn ich das jetzt aus evangelischer Sicht mit der dicken Sammlung von katholischen Bekenntnissen vergleiche, dann ist das, was wir von evangelischer Seite bestimmen, ein relativ schmaler, mehr am Grundsätzlichen orientierter Rahmen.
Kann man denn sagen, dass in den letzten zwei Jahrhunderten sozusagen die Gegenbewegung intensiver geworden ist, zu gucken, wie man Kirchenspaltungen auch wieder überwindet oder zumindest relativiert, wie Einheit der Christen stärker wieder in den Fokus kommt?
Ich setze Ihnen sogar noch 100 Jahre drauf. Also im Grunde kann man sagen, in den letzten 300 Jahren mit dem Philosophen Leibniz beginnt ein europäisches Netzwerk, in dem man sich damals bemüht, Kirchen zusammenzuführen. Und dann ist es ganz intensiv im 20. Jahrhundert geworden. Die Bildung des Ökumenischen Rates der Kirchen spielt eine große Rolle. Auf katholischer Seite ist das Zweite Vatikanum natürlich ja ein gewaltiges Ereignis, das auch die Wahrheit in anderen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften findet. Und ich glaube, die kirchlichen Gemeinschaften sind damals viel positiver gemeint gewesen, als manche es heute gerne deuten würden. Das ist ein Integrationsangebot. Das ist ein Angebot zu sagen, wir suchen nach diesem Gemeinsamen. Auf evangelischer Seite hat man es im 20. Jahrhundert gelernt, dass Lutheraner und Reformierte zusammen Abendmahl feiern können. 500 Jahre konnten die das nicht. 500 Jahre haben sie sich gegenseitig ausgeschlossen. Dann schließen sie in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts die Leuenberger Konkordie, auf deren Grundlage heute völlig selbstverständlich Lutheraner und Reformierte sich gegenseitig über das Abendmahl verständigen, indem sie sagen, das ist uns wichtig, dort wird uns Christus gegenwärtig. Wie immer wir das im Einzelnen deuten, aber wir gehen auf dieses Grundsätzliche. Und das sind Modelle, die sehr, sehr hilfreich sind für die Ökumene.
Sie sind ja auch sehr engagiert im ökumenischen Gespräch, sozusagen als theologischer Experte. Was sind Ihre Erwartungen an mehr Einheit der Christen? Oder wo sehen Sie sozusagen die wichtigsten Punkte, die man jetzt in den kommenden Jahren angehen sollte?
Ich glaube, wir müssen sehr stark von den Glaubenden und den Gemeinden ausdenken. Das heißt, es ist viel erreicht, wenn eine evangelische Christin sich im katholischen Gottesdienst eingeladen fühlt und umgekehrt da eine katholische Christin, Christ, sich im evangelischen Gottesdienst eingeladen fühlt. Letzteres ist leichter möglich, dogmatisch. Das heißt, ich bin ja auch ordinierter Pfarrer, ich kann zum Abendmahl alle Getauften einladen. Auf der anderen Seite ist es schwieriger, aber wir haben mit dem Ökumenischen Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen eine Schrift vorgelegt, gemeinsam am Tisch des Herrn, die genau diesen Gedanken entwickelt. Nicht gleich die große Gemeinschaft, gemeinsame Liturgie oder so, aber zu wissen, wenn ich als Evangelischer in den katholischen Gottesdienst gehe, der Priester, der dort in Stellvertretung Christi handelt, der lädt mich, weil Christus mich einlädt, auch zur Eucharistie ein. Das wäre schon ein enorm wichtiger Schritt, der vielen Ehen helfen würde. Was hilft es der Christenheit, wenn Menschen unterschiedlicher Konfession verheiratet sind und dann nicht gemeinsam zur Eucharistie gehen dürfen? Das wäre ein erster Schritt. Und ich bleibe auch optimistisch, dass dieser Schritt in absehbarer Zeit gegangen wird. Und dann kommen die nächsten Schritte, dass man einen Austausch hat zwischen AmtsträgerInnen auf der einen und der anderen Seite. Es muss nicht unbedingt eine volle organisatorische Einheit sein, aber das gelebte Bewusstsein, wir ChristInnen, wir gehören zusammen.
Wobei ja selbst mit Blick auf das Thema eucharistische Gastfreundschaft auf katholischer Seite, wenn man nun realistischerweise sieht, dass der Vatikan da erheblich sozusagen mitzureden hat, die Signale nicht sehr positiv waren.
Danke, dass Sie das in Vergangenheitsform sagen. Sie waren nicht sehr positiv. Momentan sind Sie es ja auch noch nicht, aber ich habe durchaus einen Grundoptimismus, der jedem Menschen Lernfähigkeit zuspricht. Ich hoffe, dass auch Kardinal Koch eines Tages über seine Grenzen springt, die an dieser Stelle sehr eng gesetzt sind. Kardinal Koch ist für die Ökumene zuständig, aber nach meinem Eindruck könnte er jedenfalls auf der Ebene evangelisch-katholischer Ebene aktiver sein, wie sein Vorgänger Kardinal Kaspar immer wieder überlegt hat, wo kann ich denn etwas öffnen, wo kann ich Wege finden, um mich an der Gemeinsamkeit zu orientieren. Das sehe ich momentan wenig, aber wie gesagt, ich rechne auch mit einer Lernfähigkeit und vielleicht auch irgendwann an verschiedenen Positionen im Vatikan mit neuem, frischerem Personal.
Wie bewerten Sie vor dem Hintergrund dieser Diskussion das neue Papier der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur Ökumene, in dem im Grunde ja danach gesucht wird, wo schon auch kirchenorganisatorisch mehr Einheit verwirklicht ist, als man so gemeinhin denkt und wahrnimmt?
Das ist ja das Schöne, dass Deutschland eine Situation hat, in der man Ökumene gar nicht mehr wegdenken kann und dass beide große Kirchen das auch realisiert haben, bis sie in ihre Spitzen hinein. Insofern ist das ein Papier auf dem Weg hin zu einer stärkeren Entwicklung von Gemeinsamkeit. Und da kann ich nur sagen, danke an die kirchlichen VertreterInnen und bitte weiter so.
Wenn wir nochmal auf die katholische Kirche jetzt schauen, auch angesichts der Diskussionen um Reformen, die viele fordern, gibt es die Kritiker dieser Reform, die sagen, ja, wir wollen keine anglikanischen Verhältnisse. In der anglikanischen Kirche hat es mit Blick auf das Thema Homosexualität, aber auch mit Blick auf andere Themen, ja, ich sag mal, neue Spaltungstendenzen gegeben, gerade in der letzten Zeit. Ist das für Sie ein Argument, das sticht?
Ich verstehe es und kann es auch begrüßen, dass man sagt, wir möchten möglichst alle, die in dieser Kirche sind, auch mitnehmen. Und ich sehe es als Evangelischer auch, dass dann innerhalb der Weltkirche auch große Unterschiede bestehen müssen. Aber wenn ich anglikanische Verhältnisse positiv deute und positiv aufnehme, dann hat die Church of England auch immer mit sehr großen Unterschieden innerhalb ihrer Kirche leben können. Und das ist, glaube ich, ja ein Modell, das sich die römisch-katholische Kirche auch aufgreifen kann, dass in manchen Teilen der Weltkirche andere Regeln gelten als eben in anderen Teilen. Und ich glaube nicht, dass die Fragen, die Sie ansprechen, die Fragen der Homosexualität, Fragen sind, in denen sich zwingend Gemeinsamkeit in der Kirche ausschließen muss. Ich bin froh und glücklicher und auch voller Bewunderung dafür, dass deutsche Bischöfe den Weg gehen, zu erkennen, dass zu der guten Schöpfung Gottes Homosexualität, homosexuelle Menschen dazugehören. Hoffe, dass das ein Prozess in der Weltkirche insgesamt ist, aber die römisch-katholische Kirche wird damit leben können, wenn ein Teil der Weltkirche schneller diese Entwicklung aufnimmt als andere.
Sie sind ja ein guter Kenner der katholischen Kirche. Was ist Ihr Rat an die katholische Kirche, gerade als Weltkirche? Was bräuchte es, um all diese Themen zu bearbeiten? Ist so etwas wie ein drittes vatikanisches Konzil aus Ihrer Sicht sinnvoll oder führt das eher ab?
Ich würde zunächst einmal sagen, offenes Zuhören ist wichtig. Und das, glaube ich, vertritt der gegenwärtige Papst. Und dann würde ich ja als zweites dazu sagen, aus dem offenen Zuhören Konsequenzen ziehen. Das vertritt der gegenwärtige Papst vielleicht in dem Maße noch nicht, obwohl in der Frage der Homosexualität er ja einen wichtigen Schritt gegangen ist, den ich auch sehr respektiere. Das ist der Weg, wie die römisch-katholische Kirche damit umgehen kann. Ob ein Konzil in der momentan hohen Zerstrittenheit tatsächlich den Impuls setzen kann, wie es das Zweite Vatikanische Konzil setzen konnte, da bin ich sehr unsicher. Ein Konzil, das sehr unterschiedliche Seiten zusammenführen will, ist sehr stark in der Gefahr, sich zu lähmen.
Vielen Dank für diese Einschätzung, Herr Professor Lettin. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und wie wir in vielleicht 5 Jahren auf dieses Gespräch schauen werden, wenn wir dann doch etwas weiter sind.
Hoffentlich werden wir sagen, wir sind positiv überrascht worden. Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war Stefan Orth im Gespräch mit dem Kirchenhistoriker Volker Lepin. Das Maiheft der Herder-Korrespondenz ist jetzt erhältlich. Wie und wo? Das steht in den Shownotes, also im Begleittext zu diesem Podcast. Wir sind wie immer an eurer Meinung zum Thema interessiert. Schreibt uns eine E-Mail oder meldet euch per Instagram oder Facebook. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann unterstützt uns bitte. Da gibt's mehrere Möglichkeiten. Zum einen empfehlt uns weiter. Erzählt anderen Leuten, dass es uns gibt und welche Themen wir hier so Woche für Woche für euch verhandeln. Dann gebt uns gerne 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts. Das freut uns und es hilft in Sachen Wahrnehmung. Vielen Dank auch dafür. Und zu guter Letzt, abonniert uns im Podcast-Player eures Vertrauens. Das ist und bleibt kostenlos und so verpasst ihr keine weiteren Folgen. Vielen Dank für euren Support. An dieser Folge mitgearbeitet haben Stefan Ort, Annika Schmitz und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.